Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext nimmt uns heute mit in das Jahr 595 vor Christus. Es ist ein Jahr für das Volk Israel der totalen Katastrophe. Einige Monate zuvor hat der König Nebukadnezar, der König der Babylonier, Israel angegriffen, Juda angegriffen, ist in Jerusalem eingebrochen, hat die Stadtmauern geschliffen, eingerissen, die Häuser niedergebrannt, Frauen vergewaltigt, Männer zuhauf getötet, hat den Tempel, den Ort der Anwesenheit Gottes zerstört, niedergerissen, die Lade weggebracht und die, die übrig waren, in Jerusalem deportiert zu sich nach Babel. Das Land Israel ist am Ende. Es sind nur noch einige wenige, die in Jerusalem verblieben sind. Unter ihnen ist der alt gewordene Prophet Jeremia. Jeremia, der zu diesem Zeitpunkt über 50 Jahre lang gepredigt hat zum Volk, immer wieder gerufen hat, wenn ihr euch nicht bekehrt von den fremden Göttern, wenn ihr nicht lasst von euren Sünden, dann wird der Herr euch strafen. 5 Jahrzehnte hat er dieses Gericht angekündigt, immer wieder das Volk zur Umkehr aufgerufen. Sie haben sich nicht bekehrt, sie haben nicht der Stimme Gottes gehorcht, sie haben Propheten genommen, geschlagen, haben versucht, ihn umzubringen, haben ihn ins Gefängnis geworfen, viel schlimme Dinge gemacht. Und jetzt ist all das eingetreten, was Jeremia angekündigt hat, das schlimme Strafgericht durch die Hände der Babylonier. Und jetzt sitzen die Israeliten in Babel, weit weg vom Propheten. Er kann sie nicht mehr erreichen mit seiner Stimme, aber Gott gibt ihm einen Auftrag. Gott sieht die Menschen, die er hat ins Exil führen lassen, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Not, in ihrer Gefangenschaft, in ihrer Depression, mit ihren Selbstmordgedanken, mit dem nicht mehr weiter wissen. Er sieht sie und er gibt Jeremia einen Auftrag. Es ist mit das Letzte, was er als Prophet tut. Er gibt ihm den Auftrag, einen Brief zu schreiben an diese Menschen im Exil. Und dieser Brief ist uns überliefert in Jeremia 29 und wir wollen hören als Predigttext auf die Verse 1 bis 14. Das sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte, nachdem er den König Jechonja und die Königin Mutter und den Kämmerern und Oberen in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggeführt waren, durch Elasa, den Sohn Schaffans, und Gemaria, den Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel sandte zu Nebukadnezar, dem König von Babel. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchtern. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt euren Töchtern Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehret euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch wegführen habe lassen, und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr, der Stadt, wohl geht, so geht es euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen, und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses alte Wort, für diesen Brief des Jeremia, den du uns heute neu schenkst in unser Leben, in unseren Glauben hinein. Wir wollen jetzt die Predigt hören über diesen Text, Herr, und wir wollen dich bitten für die Predigt, dass du sie segnen wollest, an uns allen, an unserem Glauben, an unserem Leben, und dass du sprichst durch deinen Heiligen Geist. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du selber in dieser Predigt gegenwärtig bist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben: Annahme und Veränderung. Annahme und Veränderung. Und ich habe drei Punkte mitgebracht, die nicht so kompatibel sind, so wie die Lego-Bausteine im Baukasten ihres Enkels oder ihres Sohnes. Und ich sagen kann, da passt eins ins andere, sondern diese Punkte sind ein Stück weit, ja, nicht brüchig, aber so stehen manchmal gegeneinander. Und doch ist es die Wahrheit dieses Textes, drei Punkte, die aus diesem Text herauskommen über Annahme und Veränderung. Der erste Punkt: Nimm an, was du nicht ändern kannst. Der zweite Punkt: Ändere, was du verändern kannst. Und das dritte: Nimm Gott an, der dein Schicksal verändert. Das erste: Nimm an, was du nicht ändern kannst. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Die Deportierten, also die, die in Babel waren, haben von falschen Propheten gehört: Ja, in ein, zwei Jahren ist das alles vorbei. Und dann geht es wieder nach Hause. Dann bauen wir die Häuser schöner auf, wir haben wunderbare Gärten, wird schon weitergehen, das ist nur ganz kurz und Gott wird eingreifen, er wird alles wenden halt nicht. Und haben sie von Träumen, von Visionen erzählt und Gott sagt ganz klar: Hier, das ist Lüge. Gott holt die Deportierten hier, die Exilierten auf den Boden der Tatsachen zurück und er sagt ihnen, was sie anzunehmen haben. Er sagt, es wird 70 Jahre dauern, bis ihr zurückkommt. 70 Jahre, das habt ihr anzunehmen. So heißt es hier im Vers 10, denn so spricht der Herr: Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen, mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Das ist das, was sie annehmen müssen. Das ist ihr Schicksal. Da gibt es jetzt keine Träumereien mehr, da ist kein Platz mehr für irgendwelche Visionen oder irgendwelche Vorstellungen. Gott hat gesprochen und das ist das Schicksal derer, die diesen Brief damals gelesen und gehört haben. Das hieß für die: Keiner, der diesen Brief hörte und las, würde das Exil überleben. Keiner würde wieder zurückkommen. Von ihnen würde niemand jemals wieder Jerusalem sehen. Und das galt es für sie anzunehmen. In ihrer Verzweiflung, in ihrer Depression, in ihrer Aggression, die sie vielleicht gehabt haben, über all das, was schiefgelaufen ist, mussten sie dieses knallharte Wort hören. Und das war wichtig für die Juden dort in der Diaspora, das anzunehmen. Das erstmal anzunehmen, damit sie dort weiterleben konnten. Wir wissen das aus der Seelsorge, aus der Psychotherapie, dass wenn man Traumata erlebt, also schwere Schicksalsschläge, das war ja ein schwerer Schicksalsschlag, die hatten Angehörige verloren, ihre Heimat verloren halt, nicht, waren deportiert worden, ihnen war Gewalt angetan worden. Wenn man schwere Schicksalsschläge erlebt, wenn man einen geliebten Menschen verliert, wenn man gesundheitlich einen Niederschlag erfahren muss, wenn Dinge sich radikal ändern, was man so nicht haben wollte, so gibt es verschiedene Phasen in der Bewältigung dieser Traumata. Es gibt zunächst mal so eine Schockphase, wo man das nicht richtig annehmen kann. Es gibt eine Phase des Nicht-Wahrhabens-Wollen, wo man sich vergräbt. Eine depressive Phase, es gibt aggressive Phasen, die sind ganz unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt bei Christen häufig so ein Verhandeln mit Gott über das, was man nicht annehmen will. Aber am Ende dieser unterschiedlichen Phasen, wenn man so ein Traumata erlebt hat, kommt als letztes hoffentlich immer eine Phase, nämlich der Akzeptanz und der Annahme. Und solange diese Phase der Annahme noch nicht da ist, ist ein Mensch noch nicht richtig in der Lage, ins Leben zurückzukehren. Wenn er noch in der Trauer ist, in der Wut, in der Depression, kann er nicht richtig am Leben teilnehmen. Und die Annahme von einem Schicksal ist etwas ganz Wichtiges. Das braucht manchmal lange Zeit, manchmal Monate, manchmal Jahre. Aber das ist wichtig, dass Menschen auch das annehmen, was sie nicht ändern können. Wir kommen gleich im zweiten Punkt dazu, dass man auch Dinge ändern soll, die man ändern kann. Aber erstmal ist es wichtig, und das ist eine Grundwahrheit wirklich menschlichen Lebens, und das macht die Bibel, das macht Gott hier deutlich, nimm an, was du nicht ändern kannst. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Und das mussten hier die Menschen hören im Exil. Ihr könnt es nicht mehr ändern. Ihr werdet hier bleiben. Ihr werdet alle hier sterben. Ihr werdet alle in Babel begraben sein. Das müsst ihr erstmal annehmen. Und dann mussten sie die anderen Dinge tun. Nicht, seht zu, dass ihr nicht weniger werdet halten. Und das ist eine interessante Geschichte, wie sich das Judentum dort in der Diaspora in Babel entwickelt hat. Aber dazu, damit es sich entwickeln konnte, damit sie ganz besonders die Sabbater geheiligt haben, all diese Dinge, mussten sie erstmal die Situation annehmen. Nimm an, was du nicht ändern kannst. Das ist die Botschaft dieses Briefes, den Jeremia schreibt. Nimm das an. Und es ist auch an die Botschaft, an die Dinge deines Lebens, die du nicht ändern kannst. Nimm sie an. Du wirst deine Hautfarbe nicht ändern können. Nicht deine soziale Herkunft. Wenn deine Eltern nicht verheiratet waren, keinen Adelstitel haben, das kannst du nicht mehr ändern. Da kannst du dich drüber grämen, da kannst du traurig und wütend drüber sein, aber du kannst es nicht ändern, wenn du schlechte Eltern hast. Nimm es an. Nimm es an, was du nicht verändern kannst. Wenn du eine körperliche Behinderung hast, eine Krankheit, die dich quält und du dir nicht mehr los wirst und du die tragen wirst bis zu deinem Tod, nimm sie an. Wenn du einen lieben Menschen verloren hast, einen Ehepartner, ein Kind, und das schmerzt dich, bei allem, was da ist, das ist, aber nimm es an. Du wirst es nicht verändern können. Und das ist das, was wir als Christen besser können als Menschen, die Jesus nicht haben. Wir können Dinge annehmen, weil wir wissen, dass wir keinen Gott der Willkür haben. Wir haben keinen Gott der Willkür, auch wenn wir das manchmal nicht erkennen und denken, es sei so. Wir haben einen Gott, so heißt es hier, der über unser Leben Gedanken des Friedens hat. So sagt er hier. Ich habe, sagt er den Exilierten, obwohl ich euch jetzt bestraft habe, Gedanken des Friedens. Wir haben eben in der ersten Lesung gehört einen ganz schweren Text, nicht? Römer 8, 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denen, die er ausersehen hat, die er auch vorherbestimmt hat, dass sie gleich sein sollten im Bild seines Sohnes, damit sie Erstgeborenen seien unter vielen Brüdern. Denen, die Gott lieben, heißt es hier, dienen alle Dinge zum Besten. Und wenn man sein Leben annehmen kann, mit den Niederschlägen, mit den Brüchen, dann ist das die große Befreiung, auch das zu wissen als Christ, Gott hat auch mit den Niederschlägen, mit den Brüchen einen Plan mit mir. Und das ist ganz spannend, das herauszufinden, das kann einem kein anderer häufig erklären, das weiß man manchmal selber gar nicht, aber manchmal ist es spannend, aus der Distanz zu sehen, wie Dinge, auch wenn man aufs eigene Leben guckt, was man als die große Katastrophe erfahren hat, sich dann zum Guten gewandt hat in Gottes Heilsplan. Schauen wir nochmal zurück auf die Exilierten hier. Das sagt Gott ja auch, ich habe Gedanken des Friedens über euch. Da fragt man sich ja, wo war denn da irgendwie eine Perspektive für die? Und als der Brief da kam, kann ich mir vorstellen, wie die erstmal reagiert haben. Die haben da keinen Überblick gehabt, die haben nur gehört, 70 Jahre werden wir hier bleiben müssen, das war's. Wenn wir heute aus 2500 Jahre Distanz darauf zurückgucken, dann wissen wir, welche Gedanken des Friedens Gott auch mit diesen Menschen hatte. Nach 70 Jahren werden die Babylonier besiegt von den Persern. Der Perserkönig Kyros kommt dran und er erlaubt den Israeliten zurückzukehren. Und einige Israeliten kehren auch zurück. Aber ein Großteil der Leute, die sich dort in Babylonien eingerichtet haben, die aber nach wie vor als Juden leben, ihre Traditionen halten, den Sabbat halten, sich an die Gesetze halten, die bleiben da. Die gehen nicht wieder zurück. Die bleiben exiliert. Die haben Häuser gebaut, die haben sich da eingerichtet, kommen gut zurecht. Und die sind dort, die gehen gar nicht mehr zurück. Und von dort aus hat sich eine große Gemeinde der Exiljuden ausgebreitet von Babylonien. Zur Zeit Jesu ist es so gewesen, dass 3/4 der damals lebenden Juden im Exil waren, also gar nicht in Israel lebten, in den Grenzen des Staates Israel. Und wisst ihr, was das Interessante ist, was uns die Kirchengeschichte sagt? Als dann die Missionare auszogen, der ersten Gemeinde aus Jerusalem, ein Paulus, ein Barnabas, ein Silas, und die hingegangen sind und in Griechenland und in Persien, überall in Syrien, das Evangelium verkündet haben, da sind sie als erstes immer hingegangen zu den jüdischen Gemeinden, die da waren. und haben dort den Nährboden gefunden, wo die Botschaft des Evangeliums sich ausbreiten konnte. Die Juden wussten, was ein Messias ist. Sie wussten, was dieser Christustitel bedeutet. Das hätten andere Leute nicht gewusst. Und so hat Gott, so sagen uns die Kirchengeschichtler, über dieses, was er zuvor gemacht hat, dass er Menschen in die Diaspora geführt hat, den Nährboden dafür geschaffen, dass 6 Jahrhunderte später, dass dort tatsächlich dann das Evangelium Fuß fassen konnte. Das konnten natürlich die Menschen damals nicht sehen, dass sie mit dem Leben, das sie jetzt führen mussten, für eine viel größere Sache da waren. Aber so ist Gott nicht. Das Heil ist ja aus den Juden gekommen. Es ist ja aus dem Volk der Juden gekommen, herausgewachsen. Und nicht nur, dass das Heil in Christus herausgekommen ist, nein, auch die Botschaft des Evangeliums, das können wir in der Apostelgeschichte immer wieder nachlesen, halt nicht, wo eben immer wieder in den jüdischen Gemeinden angefangen wird und da die erste Saat ausgeht, von der aus dann die ganze Welt mit dem Evangelium erreicht wurde. Wenn diese Menschen das nicht angenommen hätten, wenn sie sich kollektiv in den Selbstmord gestürzt hätten, und bitte, das glauben Sie bitte immer, Selbstmord ist keine Lösung. Selbstmord ist genau das Gegenteil von Annahme halt. Wir haben in der letzten Woche im Bundestag diskutiert in unserem Vaterland über dieses ganz wichtige und sensible Thema. Und es ist traurig, wenn Menschen so weit kommen, dass sie sich das Leben nehmen. Aber glauben Sie mir bitte eins, Selbstmord ist nie eine Lösung. Das vergrößert nur alle Probleme. Dinge anzunehmen, auch wenn sie schwer sind, auch wenn ich sie nicht verstehe, auch wenn sie mir unangenehm sind, das ist der christliche Weg. Es ist übrigens auch ein geistliches Grundprinzip, nicht? Das geistliche Grundprinzip des Christwerdens hat ja damit zu tun, dass ich annehme, dass ich Sünder bin. Der Weltmensch sagt ja, ich bin so weit in Ordnung, ich bin ein toller Kerl, mache 2, 3 Sachen falsch, aber nicht so wichtig. Wenn ich meinen Schlussstrich ziehe, ist ja alles in Ordnung, nicht? Wenn man Christ ist, nimmt man das Urteil Gottes über das Leben an, der zu allen Menschen sagt, du bist Sünder und hast nichts zu bringen. Du ermangelst der Gnade, die du von mir haben solltest. Ich bin Sünder. Das ist schlimm, aber ich darf mich als Sünder annehmen, weil Christus mich angenommen hat. Und ich darf nicht nur als Sünder annehmen, das ist das geistliche Grundprinzip, nein, ich darf mich auch mit all den Macken, mit all den Brüchen, mit all den biografischen Knicken annehmen, die ich habe. Wenn ich zu Jesus gehöre, der mich angenommen hat und der ein Ja zu mir hat, dann darf ich auch ein Ja zu meinem Leben haben. Nimm an, was du nicht verändern kannst. Und das möchte ich denen sagen, die im Moment hadern mit ihrem Leben, weil sie keinen Partner haben, weil der Partner, den sie haben, zu furchtbar ist, weil sie nicht das beruflich geschafft haben, was sie sich erträumt haben, weil Dinge sich nicht so entwickelt haben, weil die Krankheit das Leben so einschränkt halt. Ja, darüber darfst du klagen, aber nimm es an, weil solange du es nicht annimmst, du dich blockierst für das, was Gott auch mit dir vorhat und was er durch dein Leben auch tun will. Das ist der erste Punkt dieser Predigt, nimm an, was du nicht ändern kannst. Der zweite Punkt, ändere, was du verändern kannst. Ich sagte ja, das ist jetzt nicht 100% kompatibel, es ist aber auch nicht der Kontrapunkt zum ersten Punkt, es ist eher die zweite Seite einer Medaille, so wie bei einer Münze eine Medaille 2 Seiten hat. Ändere, was du verändern kannst. Gott sagt als erstes hier, ihr werdet 70 Jahre bleiben, gibt es nichts zu verändern, müsst ihr annehmen. Aber sagt, dort in Babel, da haut euch richtig rein, nicht? Da hängt euch richtig rein, da verändert die Dinge. Suchet der Stadt Bestet, betet für die Stadt, nehmt euch Frauen und Männer und euren Töchtern, gebt die Männer euren Männern die Töchter, damit ihr euch vermehrt. Macht das Beste aus der Situation. Wir lesen in den Versen 4 bis 7, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt für eure Söhne und Frauen und Töchter und gebt ihnen Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, denn ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Die sollen sich einbringen. Ja, die sollen ihr Schicksal annehmen, das war das Erste. Aber die sollen das, was sie verändern können, auch verändern. Auch das gehört zum Christsein mit dazu. Dass man nicht so wie der Vogel Strauß den Kopf in den Sand steckt und sagt, jetzt ist alles vorbei, sondern das, was wir ändern können, das sollen wir auch ändern. Da sollen wir hingehen, da sollen wir uns einbringen. Sowohl in unserem privaten, aber auch im politischen. Das ist etwas, was ich momentan erlebe in unserem Vaterland, was eine ganz große Traurigkeit ist. Den Rückzug der gläubigen Christen aus der Politik. Wenn ich die Bibel lese, ist es ganz anders gewesen, nicht? Josef, gläubiger Mann, der wird Vizekönig, nicht? Top-Politiker der damaligen Zeit. Was konnte der für sein Volk, für seine Leute reißen halt, nicht? Daniel nicht, das ist ein Fürst gewesen im persischen Königreich. Esther, Frau des Königs, die arbeiten knallhart in der Politik mit halt. Und genau dazu ruft eben dieses auch hier auf, suchet der Stadt Bestes, bringt euch ein. Und das gilt eben nicht nur, das gilt nicht nur für die große Politik, das gilt auch für die Familie, das gilt auch für die Klasse, in der ich bin, das gilt auch für meinen Arbeitsplatz. Da bringe ich mich ein und da versuche ich ganz aktiv, das vom christlichen Standpunkt zu verändern, was wichtig ist, meine Flöcke da einzuhauen. Das ist ein Problem in unserem Vaterland, dass sich die Christen in vielen, vielen Bereichen zu sehr aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen haben. Die 68er, die haben uns vorgemacht, wie es anders funktioniert. Als die gemerkt haben, also mit Gewalt gegen das Establishment können wir nicht weiter, nicht? Gang durch die Institutionen. Und wenn wir das heute beklagen, halt nicht, dass Familien zerschlagen werden, das Familienbild nicht mehr stimmt, halt nicht, dass die Sexualmoral den Berg runtergeht, all diese Dinge. Ja, meine Güte, das sind die Ideen, die die 68er in die Politik hineingetragen haben. Von der CDU, SPD zum Grünen, alle sind sie da gleich, nicht? Die haben alle Stellen besetzt halt. Und wir gehen häufig nicht mehr hin, wir sind manchmal schon gar nicht mehr in der Lage, als Christen das zu tun, was uns geheißen wird, mal wenigstens für die Politiker zu beten. Ich möchte euch mal fragen, das wird ja auch angesprochen, nicht? Betet für die Verantwortlichen, heißt es in der Bibel immer wieder. Wer hat denn in der letzten Woche für die Politiker intensiv gebetet, halt nicht? Geht es der Stadt gut, geht es der Land gut, geht es uns als Christen gut, nicht? Und wenn wir zu wenig für die Politiker beten, halt, dann müssen wir uns nicht wundern, halt nicht, dass eine Politik gemacht wird, wie sie derzeit gemacht wird, halt nicht. Suchet der Stadt Bestes, bringt euch ein. Wir können was verändern. Das können auch andere draußen in der Welt, aber wir viel stärker, weil wir den allmächtigen Gott auf unserer Seite haben halt nicht. Das ist ganz toll, man kann auch mit kleinen Dingen Großes erreichen. Das ist großartig halt nicht. Du kannst Dinge verändern in deinem Umfeld. Ich erlebe das immer wieder leider in der Seelsorge, dass Menschen sich überhaupt nichts zutrauen, obwohl sie Christus kennen. Sie sind wirklich dann total verzweifelt an dem, was sie dann als Leben erfahren und überhaupt gar keine Perspektive mehr sehen. Ich möchte immer wieder Mut machen. Ja, wir können Dinge verändern. Geht hin, auch wenn wir die Ergebnisse noch nicht sehen, nicht? Wir können jederzeit mit Christus neu anfangen und wir können gehen, Dinge zum Besseren verändern. Es gibt eine ganz tolle Geschichte über einen amerikanischen Arzt, der hieß James Naismith. Der hat im CVM mitgearbeitet und der hat gearbeitet in Massachusetts, in Springfield. Und die haben ganz viele junge Männer dort im CVM, das ging ja los damals als Vereinigung junger Männer halt, nicht zusammen gehabt. Und die hatten ein Problem, diese jungen Männer, wie das so ist, die hatten voller Tatkraft halt, die wollten immer Sport machen und die kannten nur zwei Sportarten, Boxen und Football spielen. Nicht? Also das war so um 1890. Und das Problem war, im Winter mussten wir das in der Halle tun. Und in dieser Halle, weil das so eng war, gab es da immer Knochenbrüche, die Nasen waren kaputt. Also das war nichts Christliches, sondern das war eher eine Schlacht, das war eher Krieg. Wenn da so hunderte von Jugendlichen aufeinander trafen und dann miteinander Football spielten oder Boxen halt, das artete aus. Und da hat dieser Arzt unglaublich drunter gelitten. Da hat er sich gesagt, das ist doch furchtbar halt, nicht? Und anstatt wegzulaufen, hat er sich überlegt, was kann man denn machen? Was kann ich denn tun, um die Situation zu ändern halt, nicht? Wie kann ich denn was verändern? Er hat gesagt, klar, die Jungs, die wollen sich bewegen, die müssen was machen, die haben Tatkraft, aber wie kann ich das machen? Da ist er hingegangen, da hat er sich so ein Spielchen ausgedacht. Da hat er zwei Obstkörbe genommen, hat die auf die Balustrade der Turnhalle dort gehangen, einen in der einen, an der anderen Ecke, und dann hat er ihnen einen Ball gegeben und hat er gesagt, ihr müsst jetzt den Ball in diese Körbe hineinwerfen. Und hat gesagt, das Wichtige aber bei diesem Spiel ist, und darauf müsst ihr achten, ist ein körperloses Spiel. Ihr dürft den Gegner nicht berühren oder umtreten oder umschlagen halt. Das ist hier verboten, genau das Gegenteil von Football. Die Körbe hingen übrigens weil die Balustrade dort in dieser Turnhalle des CVMs 3,5 Meter hoch war, nicht, hingen die in 3,5 Meter Höhe. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt im Sport, weiß, wo hängen heute die Körbe in 3,5 Meter Höhe beim Basketball, nicht? Der Korb heißt ja Basketball. Dieser James Naismith hat das Basketballspielen erfunden halt, nicht? Und hat ein körperloses Spiel erfunden, um zu sagen halt, ich muss das kanalisieren. Dann stellte übrigens zwei Jahre später fest, hey, das ist alles ganz gut geklappt halt, nicht? Die hauen sich jetzt nicht mehr kaputt, aber es gibt bei dem Spiel eine Ungerechtigkeit. Also die Jungs, die dann fast 2 Meter sind, die haben es bei dem Spiel viel besser als die 1,60 Meter groß sind halt, nicht? Das ist in meiner Natur diese Sache. Das ist so ein bisschen so ein kleines Problem. Auch da sagt er, müssen wir Abhilfe schaffen. Er findet ein neues Spiel, nämlich das Volleyballspiel, nicht? Das kommt alles vom CVM her, also vom Christian. Da haben Menschen Ideen gehabt halt, Körper, da wird, also das wissen wir beim Volleyball, beim Basketball, da gibt es keine Knochenbrüche im Normalfall, das sind körperlose Spiele halt nicht. Aber das ist eben Veränderung. Da sieht jemand ein Problem und sagt, hey, jetzt kann ich natürlich alles so lassen, wie es ist, sondern sage, nee, ich bin hier gerufen, ich mache was, ich denke mir was aus, versuche es. Nicht alles klappt so gut und hat so einen Erfolg wie diese Idee mit dem Basketballspiel bei dem James Naismith. Aber Dinge lassen sich zum Positiven verändern halt, nicht das anzunehmen. Ich sage noch ein anderes Beispiel. Ein guter Freund von mir, der hatte ein Suchtproblem. Und zwar mit Alkohol und mit Zigaretten. Und der war Alkoholiker. Der war Ende 30 und haben die Ärzte dem gesagt, wenn das so weitergeht, noch 5 Jahre bist du tot. Und er hat geraucht wie ein Verrückter und hat getrunken halt nicht. Und da gab es viele Dinge, die in seinem Leben nicht in Ordnung gewesen sind. Die haben ihn in die Suchtproblematik geführt. Das musste er annehmen. Er hat ein Suchtproblem. Aber da hat ihm ein Therapeut gesagt, wissen Sie, was Sie machen müssen? Sie müssen Ihre Sucht transportieren. Die müssen Sie verändern. Weg von dem Zerstörerischen hin zu dem, was gut ist. Und dann hat er gesagt, Sie müssen anfangen, Sport zu treiben. Und dann hat er angefangen zu laufen. Den ersten Tag, wo er gelaufen ist, hat er mir erzählt, ist er 200 Meter damals gelaufen. Dann hat er gekotzt, da konnte er nicht mehr. 200 Meter war der fix und fertig. Aber hat er weitergemacht. Dann hat er sich so richtig reingefressen. Hat aufgehört zu rauchen, zu trinken, ist gelaufen, gelaufen, gelaufen. Heute ist er schon Marathon gelaufen, unter 3 Stunden, war in New York, in Boston, Frankfurt, wo überall. Hat das transportiert, wenn man den heute sieht. Also blendend, gut aussehender Mann, Mitte 50 Jahre halt, nicht so richtiger Sportler halt. Eben, der hat was verändert. Ja, seine Sucht musste er annehmen. Der hatte Suchtstrukturen halt. Aber hat sie verändert, hat sie transportiert halt. Und das gelingt manchmal in der Welt, aber uns erst recht, wir können doch mit diesem Gott verändern. Es ist dieser Gott, der mitgeht, der Leid ändern kann halt. Wir können doch was verändern. Und da will ich uns Mut zumachen, im Großen, aber auch in eurem Leben. Das, was euch quält, das, was euch bedrückt, das, was ihr verändern könnt, das dürft ihr verändern. So wie eben auch hier die Menschen, die in Babel gewesen sind, nicht? Das, was sie ändern konnten, sollten sie ändern. Baut euch Häuser. Bringt euch da ein. Wenn ihr da schon 70 Jahre seid, nicht, dann richtet euch richtig ein. Bringt euch ein, macht mit hier bei der Stadt und ändert es zum Guten nach eurem Sinne. Das dürfen wir als Christen tun. Das ist das Zweite, was du auch hören darfst. Ändere, was du verändern kannst. Und ein Drittes, wiederum so ein Punkt, der nicht genauso kompatibel hineinpasst und trotzdem Teil dieses Textes ist, nimm Gott an, der dein Schicksal verändert. Da heißt es in den Versen 13 und 14, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und allen Orten, wenn ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder bringen an diesen Ort, von wo ich euch habe wegführen lassen. Wenn wir so heute diesen Text lesen aus 2500 Jahren, dann verstehen wir nicht die wirkliche Pointe dieser Aussage. Die Juden der damaligen Zeit hatten zum großen Teil keine Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten. Das Einzige, was ihnen wichtig war, dass sie weiterlebten in ihren Söhnen, in ihren Kindern, in ihrem Volk. Das war die Vorstellung damals. Ja, man starb, man blieb dann unter der Erde, aber man lebte weiter in den Kindern. Deshalb war es so furchtbar. Wir lesen das in der Bibel, wenn jemand kinderlos blieb. Nicht? Wir wissen das von den Ahnfrauen halt nicht, dass sie kinderlos waren. Das ganz große, die ganz große Katastrophe. Was hat damit zu tun, dass eben damals die Juden im Alten Testament mehrheitlich keine Hoffnung auf die Auferstehung hatten. Und wenn jetzt hier davon die Rede ist, zu sagen, und wir werden euch aber zurückbringen, ich werde das Volk wieder zurückbringen, dann war es für sie der ganz große Trost. Das war so ein Stück weit Weiterleben. Es wird ja weitergeben, auch wenn es für mich nicht ist, sondern für meine Kinder. Jetzt ist es für uns auch so, dass wir auf die große Katastrophe hin müssen. Wir werden jetzt nicht nach Babylon exiliert, aber die große Katastrophe, auf die wir alle zugehen, das ist der Tod. Das ist das Schicksal, in das uns der Herr auch gestellt hat, seitdem Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben sind. Wir alle gehen auf den Tod zu. Aber Gott hat uns verheißen, auch wenn wir biologisch sterben müssen, wir werden weiterleben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Und so wie die Juden aus dem irdischen Jerusalem weggeführt wurden in eine Existenz, die nicht schön war, die furchtbar war, aber später wieder zurück durften, so ist das ein Bild für uns, die wir an Jesus Christus glauben. Ja, durch unsere Sündhaftigkeit sind wir vertrieben aus dem Paradies, aus dem himmlischen Jerusalem. Und wir müssen heute leben in diesem Ort, der nicht das himmlische Jerusalem ist, in dieser Welt. Wir haben uns hier eingerichtet halt, nicht? Aber das ist letztlich ein furchtbarer Ort halt. Aber wir dürfen wissen, es geht eines Tages wieder zurück. Gott wird unser Schicksal verändern. Von dieser Sterblichkeit, von dieser Endlichkeit, die in dieser Welt regiert, hin zu der Freude und der Ewigkeit bei ihm. Und das nur, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn annehmen. Wer Zutrauen zu Gott, wer Zutrauen zu Jesus hat, der wird immer wieder erleben, wie sein Schicksal verändert wird. Auch schon hier in dieser Welt, die Bibel zeugt ja davon halt, nicht? Von der gelähmten Heilung. Einer ist gelähmt, Jesus kann das Unveränderbare verändern. Von Bartimäus, dem Blinden halt, der ist blind, der kann nicht sehen, Jesus kann es tun halt nicht. Weil sich Menschen vertrauensvoll an ihn wenden. Und das dürfen wir auch erleben. wenn wir Gott annehmen, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir ihn suchen von ganzem Herzen, dann geschieht über die ersten beiden Punkte hinaus das große Wunder immer wieder, dass Dinge sich verändern. Ich will dir das jetzt nicht zusprechen, dass ich sage, wenn du jetzt nur Jesus annimmst in 14 Tagen, dann ist all dein Elend gut. Das sage ich nicht. Aber ich sage, dass diese Potenzialität bei dem allmächtigen Gott liegt. Und ich darf dir eins zu sagen, dass allerspätestens dann, wenn du die Augen zumachst hier und der Herr dich abberufen wird von dieser Welt, du das erleben wirst, wie er dein Schicksal wirklich verändert. Und so gut dein Leben hier auf Erden gewesen ist und du vermeintlich gar keine Niederschläge und gar keine Tiefen hast, so wirst du doch eines Tages in den Tod müssen. Und dann wirst du die Ewigkeit, die Herrlichkeit erleben, die um so vieles besser ist als das, was hier auf Leben ist, auf der Welt ist. Und das nur, weil wir diesen Gott angenommen haben. Und dazu ruft eben dieser Brief auch auf. Nehmt mich an, sucht mich von ganzem Herzen, dann werde ich euer Schicksal verändern. Und das Volk Israel ist uns ein Beispiel, wie der Herr das getan hat. Die sind immer wieder treu beim Herrn geblieben und er hat ihr Schicksal immer wieder gewandt. Einmalig in der Weltgeschichte, einmalig in der Anthropologie halt nicht, dass ein Volk, das über Jahrtausende seiner Identität besteht, all diese Katastrophen überlebt hat. Nur durch eins, durch das Festhalten am Herrn. Und das dürfen wir auch wissen für unser Leben. Dass wenn wir an Jesus festhalten, dass unser Schicksal verändert wird. Von einem sterblichen, endlichen, verderblichen hin zu einem herrlichen, wunderbaren Ewigen. Nimm Gott an, der dein Schicksal verändert. Drei Punkte aus diesem Predigtext, drei Punkte, die nicht kompatibel sind, so habe ich das zu Anfang gesagt. Und vielleicht nicht jeder Punkt sagt dir etwas für deine Situation, aber vielleicht bist du ja in einem dieser Punkte angesprochen, die Gott dir aus diesem Text sagt. Erstens, nimm an, was du nicht ändern kannst. Zweitens, ändere, was du verändern kannst. Und drittens, nimm Gott, nimm Jesus an, der dein Schicksal verändert. Möge der Herr diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen.